It's a very great honor and privilege for me to speak to you, beloved friends.
Es ist eine große Ehre und Freude für mich, heute hier zu Ihnen, liebe Freunde, sprechen zu dürfen.
I am touched as I see your faces and I wish God's blessing upon you all.
Ich bin berührt, in Ihre Gesichter sehen zu dürfen und wünsche Ihnen Gottes Segen.
I made a mistake. I was not the editor for 20 years, but only for 15 years. My memory failed.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht vor 20 Jahren, sondern vor 15 Jahren den Posten des Chefredakteurs des Banner of Truth abgegeben.
The subject now is the law of God and the gospel.
Unser Thema heute ist das Gesetz Gottes und das Evangelium.
A very important subject because there are two ways in which we can get this wrong.
Es ist ein sehr wichtiges Thema, weil es sind quasi zwei Möglichkeiten, wie wir das ganze Thema falsch verstehen können.
One mistake is to make the moral law into the gospel.
Der eine Fehler ist, dass wir quasi das ganze Gesetz in das Evangelium bringen.
And we refer to that, of course, as legalism.
Und das nennen wir natürlich Gesetzlichkeit.
But there's an alternative mistake.
Aber es gibt auch einen umgekehrten Fehler, den man machen kann.
It is to suppose that the moral law has no place in the Christian's life.
Und zwar ist das der Fehler, dass man voraussetzt, dass das Moralgesetz gar keinen Anwendungsfall mehr im christlichen Leben hat.
And the term we give to that is antinomianism.
Und den Fachterm, den man dazu nimmt, das ist der sogenannte Antinomianismus. Deutsche so, weiß ich nicht.
So our concern today is to try to define correctly what is the moral law's relationship to the gospel.
Und deshalb wollen wir heute Morgen versuchen, exakt festzulegen, was jetzt das Moralgesetz in Verbindung mit dem Evangelium für uns noch bedeutet.
And that is why I asked my brother here to read Romans chapter 7.
Und deshalb haben wir gerade eben Römer Kapitel 7 gelesen.
Because Romans 7 deals with the subject of the law of God.
Denn Römer 7 behandelt gerade das Gesetz Gottes.
You would have noticed in the reading that the word law occurs many times in Romans 7.
Uns wird aufgefallen sein, dass der Begriff Gesetz mehrfach in Kapitel 7 genannt wurde.
I think in fact over 20 times the word law occurs in those 26 or so verses.
Es sind wohl insgesamt 20 Mal, wo der Begriff Gesetz dort in den 25 Versen genannt wurde.
So I don't believe there's any chapter in the Bible that deals so fully with the subject as Romans 7 does.
Und es gibt wahrscheinlich kein Kapitel in der Bibel, was so umfassend immer auf das Gesetz Bezug nimmt wie Kapitel 7 im Römerbrief.
So what I shall do today is to look at this chapter and expound the main points that Paul is making.
Und was ich heute Morgen tun will, ist, dass ich dieses Kapitel mir anschauen will mit Ihnen und wir Stück für Stück durchgehen, die Gedanken des Paulus nachverfolgen.
Now the very first point to get clear is, what do we mean by the law?
Der erste Punkt, den wir klären müssen, ist, was meinen wir mit Gesetz?
You will know that there are three forms of law in Scripture.
Wir kennen drei Formen von Gesetz, die wir in der Bibel finden.
In the Old Testament, there is first of all the ceremonial law.
Im Alten Testament haben wir als erstes das sogenannte Zeremonialgesetz.
Secondly, there is the civil law, sometimes called the judicial law.
Dann haben wir dort das biblische Zivilrecht sozusagen, das juristische Gesetz.
And thirdly, there is the moral law.
Und als drittes haben wir das sogenannte Moralgesetz.
Now you will know that the ceremonial law involved sprinkling those who are unclean with the blood of a slain animal.
Und Sie wissen vielleicht, dass das Zeremonialgesetz zum Beispiel beinhaltet, dass man dieses Besprenkeln macht mit dem Blut von den geschlachteten Tieren.
Now, of course, as you well know, the ceremonial law is completely done away and out of date.
Und natürlich ist es so, dass das Zeremonialgesetz heute komplett beiseite getan ist.
It was fulfilled when our blessed Jesus died for us upon the cross.
Denn es ist erfüllt worden, als unser gesegneter Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist.
All the sprinklings of blood were simply to educate the Jews to wait for the coming of Christ.
Denn das Sprenkeln von Blut war immer nur ein Hinweis darauf für die Juden auf den kommenden Jesus Christus.
And when the day of Pentecost was come, all these ceremonies were out of date.
Und als dann der Tag des Pfingsten gekommen ist, sind all diese Zeremonialgesetze beiseite gesetzt worden.
So clearly we're not today talking about the ceremonial law.
Um es klar zu machen, wir reden jetzt hier heute nicht über das Zeremonialgesetz.
Now the second law is the civil law.
Die zweite Art von Gesetz ist das sogenannte Zivilrecht.
Israel in the Old Testament was God's chosen nation.
Wir müssen bedenken, dass Israel im Alten Testament Gottes erwähltes Volk war, ist.
They were the only nation in the world that had the true religion.
Und es war das einzige Volk in der Welt, welches die richtige Religion oder die richtige Gottesverehrung hatte.
And that's one reason why we should love the Jews today.
Und das ist ein Grund auch, weshalb wir auch heute die Juden lieben sollten.
Some people speak unkindly about the Jews, but that is very wrong.
Es gibt einige Menschen auf dieser Erde, die sehr schlecht über die Juden reden, aber das ist sehr, sehr falsch.
Because God gave them special laws in the Old Testament to suit them as a nation.
Denn Gott gab ihnen im Alten Testament besondere Gesetze, welche für sie als Nation wichtig waren.
Now let me mention just one example so you understand what we're talking about.
Ich will ein Beispiel nennen, damit Sie verstehen, was ich meine.
When somebody committed a serious crime in the Old Testament, God's will was that they would be stoned.
Im Alten Testament, wenn jemand ein schweres Verbrechen tat, hat Gott angeordnet, dass er in diesem Fall zum Beispiel gesteinigt werden muss. And
this included the son of a family if the son disobeyed his father.
Und das beinhaltete zum Beispiel auch die Situation, wenn ein Sohn in einer Familie, wenn er seinem Vater nicht gehorsam war.
If the son would not repent and obey the father, then he was to be stoned.
Wenn dieser Sohn dann nicht Buße tat und umkehrte, dann war er zu steinigen.
So the elders of the city put him against the wall and they all stoned him to death.
Es war dann so, dass dann die Ältesten eines Ortes ihn dann an eine Wand stellten und ihn dann mit Steinen bewarfen, bis er starb.
Now of course all that is done away today.
Natürlich, all das ist heute weggetan.
What we're talking about then this morning is the moral law of God.
Wo wir heute drüber sprechen möchten, ist die dritte Art, das Moralgesetz.
So I define the subject as being: how should the Christian relate to the moral law?
Wir können also das Thema enger umschreiben, indem wir sagen, wie hat sich ein Christ zu verhalten oder in welcher Stellung steht er zu dem Moralgesetz?
And that is something which is dealt with in Romans chapter 7.
Und das wird in Römer Kapitel 7 behandelt.
All right, let me then go on to say, Romans 7 consists of three sections.
Wir können feststellen, dass Römer 7 aus drei Hauptteilen besteht.
And I want to tell you what these three sections talk about before I come back and explain them.
Und ich will erst im Überblick darstellen, worüber diese drei Hauptteile sprechen, und will sie dann im Detail behandeln.
Verses 1 to 6.
Verse 1 bis 6
deal with the subject of the moral law as God's covenant.
Die Verse 1 bis 6 behandeln quasi das Gesetz Gottes als Bund, als einen Bund, den wir haben mit ihm.
Verses 7 to 13 deal with the moral law as a schoolmaster.
Verse 7 bis 13 behandeln das Moralgesetz als einen Schulmeister für uns, ein Lehrer.
That expression comes from Galatians chapter 3.
Und dieser Ausdruck kommt aus Galater Kapitel 3.
And the last section of Romans 7 is verses 14 to 25.
Und der letzte Teil, den wir hier haben, sind die Verse 14 bis 25.
And that deals with the moral law as a rule of life for the Christian.
Und das behandelt quasi das Moralgesetz als Grundlage für das Leben eines Christen.
So let me go through these three sections summarizing what the Apostle Paul teaches us.
Wir wollen jetzt durch diese drei Abschnitte gehen und zusammenfassen, was der Apostel Paulus uns dort jeweils lehrt.
The Apostle Paul here talks about the moral law as a covenant.
Der Apostel Paulus spricht hier im ersten Abschnitt von einem Bund, den wir haben.
Now that means we have to define what we mean by a covenant.
Wir müssen also definieren, was wir mit einem Bund meinen.
In the biblical sense, a covenant means the terms laid down by God on the basis of which he will accept us as his people.
Im Alten Testament ist es so, dass unter einem Bund zu verstehen ist, dass Gott ganz klar die Voraussetzungen uns vorlegt, unter denen er uns als seine Leute akzeptieren wird.
And God has made two covenants with the human race.
Und Gott hat zwei Bünde mit den Menschen geschlossen.
The first one is the covenant of works.
Das erste ist der Bund der Werke.
And the second, the covenant of grace.
Und der zweite ist der Bund der Gnade.
The head of the covenant of works is Adam.
Ja, der Kopf sozusagen des Bundes der Werke ist Adam.
The head of the covenant of grace is Jesus Christ.
Ja, und der Kopf des Bundes der Gnade ist natürlich Christus.
And we are told in Scripture, Adam brought three terrible miseries into the human race.
Und wir wissen aus der Bibel, dass Adam drei schreckliche Verfehlungen oder Plagen quasi in unser Menschengeschlecht gebracht hat.
When Adam broke the covenant by disobedience, he brought these three things in.
Und zwar hat er diese drei Sachen hereingebracht zu uns, als er ungehorsam gegenüber dem Bund Gottes war.
He brought sin, condemnation and death upon us all.
Er hat Sünde über uns gebracht, er hat Verdammung über uns gebracht.
And the third one?
Und den Tod. Und den Tod.
Yes, death, that's right. Sin, condemnation and death. These things have come upon the whole human race.
Sünde, Verdammung und Tod ist über die gesamte Menschheit gekommen.
Whether you come from Germany or Scotland, or Singapore, it's the same for the whole human race.
Ja, es ist das gleiche für alle weltweit. Kommt man aus Deutschland, kommt man aus Schottland oder aus Singapur.
And that of course is an extremely terrible situation.
Und das ist natürlich eine ganz schreckliche Situation.
So God in his love and goodness has now prepared for mankind a second covenant.
Und Gott in seiner großen Gnade und Liebe hat dann einen zweiten Bund für uns Menschen vorbereitet.
And this second covenant through Christ brings three blessings to the world.
Und dieser zweite Bund durch Christus bringt drei große Segnungen für uns.
Adam brought sin, condemnation and death.
Adam hat gebracht Sünde, Verdammung und Tod.
Christ has brought obedience, justification and eternal life.
Und Jesus hat uns dafür gebracht Gehorsam, Rechtfertigung und ewiges Leben.
Now the Apostle Paul in Romans 7, 1-6 is dealing with these two covenants.
Und der Apostel Paulus behandelt diese zwei Bünde in Römer 7, Verse 1-6.
And he uses a most interesting illustration.
Und er benutzt dafür eine sehr interessante Illustration, ein Bild.
He says, if a woman is married to a man who is living, She can't marry another man.
Und zwar sagt er, dass wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist, die beide leben, kann sie keinen anderen Mann heiraten.
If she does, she's called an adulteress.
Wenn sie es trotzdem tut, ist sie eine Ehebrecherin.
But now, if the husband is dead, she can marry another man.
Aber wenn ihr Ehemann tot ist, wenn er gestorben ist, dann kann sie einen anderen Mann heiraten.
And she is not an adulteress.
Und dann ist sie keine Ehebrecherin.
Now that interesting illustration talks about these two covenants.
Und dieses interessante Bild deutet hier die zwei Bünde an.
We're all born into the covenant of works.
Wir alle sind geboren in den Bund der Werke.
But the covenant of works has brought sin, condemnation and eternal punishment upon us all.
Aber der Bund der Werke hat gebracht Sünde, Verderben und Tod für uns alle.
So what we need is we need to be married to another covenant.
Was wir also brauchen, ist quasi, dass wir in einem anderen Bund verheiratet werden, dass wir in einen anderen Bund gestellt werden.
So this is the way he explains it. When we believe in Christ, we become dead to the first covenant.
Und das meint es, wenn wir dazu kommen, dass wir an Christus gläubig sind, dass wir in einen anderen Bund, dass wir für den ersten Bund tot sind.
And through faith in Christ, we become united to God in the second covenant.
Und durch den Glauben an Jesus Christus werden wir quasi vereinigt mit Jesus Christus in diesem zweiten Bund.
Now notice there, God makes it clear. Every human being is in a covenant relationship with God.
Und wir müssen also hier aufmerken, dass jedes menschliche Wesen in einer Bundesbeziehung zu Gott steht.
And this is a mistake that many people make.
Und das ist der Fehler, den viele Menschen machen.
They don't realize that if they're not real Christians, they are under the wrath and curse of God.
Und zwar realisieren sie nicht, dass wenn sie keine Christen sind, dass sie dann unter dem Zorn und dem Gericht Gottes stehen.
They don't realize that when they die, they're going into eternal punishment, into hell, fire and damnation.
Sie denken nicht daran, dass wenn sie eines Tages sterben, sie in die ewige Verdammnis, in die Hölle gehen werden.
So that is what we do when we preach the gospel.
Und das ist aber das, was wir natürlich tun, wenn wir das Evangelium verkündigen.
You must get rid of that first husband, because that first husband, which is the moral law, and come to a second husband, which is Jesus Christ.
Wir müssen quasi diesen ersten Ehemann loswerden und müssen zu dem zweiten Ehemann, zu Jesus Christus, kommen.
And Paul makes it clear, the conditions and terms of these two covenants are totally different.
Und Paulus macht es sehr deutlich, dass die Voraussetzungen dieser beiden Bünde komplett unterschiedlich sind.
The condition for getting to heaven under the first covenant is total, perfect, continual obedience.
Die Voraussetzung in dem ersten Bund, im Bund der Werke, ist, ja, dass man komplett gehorsam sein muss dem Gesetz Gottes.
And none of us can do that.
Und keiner von uns kann das tun.
We're all born sinners.
Wir sind alle Sünder, geborene Sünder.
So that means our only hope of getting to heaven is by the second covenant.
Das bedeutet aber, dass die einzige Hoffnung, in den Himmel zu kommen, der zweite Bund ist.
And the second covenant is based on entirely different terms.
Und der zweite Bund basiert auf völlig unterschiedlichen Konditionen.
All I need to do is to believe in Jesus, who himself perfectly kept the moral law.
Alles, was wir tun müssen, quasi, ist an Jesus Christus zu glauben, der selber perfekt war und das Moralgesetz auch komplett gehalten hat.
So Paul's illustration means get out of the first husband, get into the second marriage with Christ.
Und somit meint dieses Bild, was Paulus benutzt, verlass diesen ersten Mann und geh zu dem zweiten Mann, zu Jesus Christus.
Now he tells us that to make it clear that the law is God's covenant.
Er macht uns damit klar, dass das Gesetz somit einen Bund Gottes darstellt.
So that really summarizes these first six verses, verses 1 to 6.
Und das ist so eine grobe Zusammenfassung der Verse 1 bis 6.
And I come now to the second section, verses 7 to 13.
Ich komme jetzt zu dem zweiten Abschnitt, zu den Versen 7 bis 13.
This now is a new section in this chapter.
Das ist ein neuer Abschnitt in diesem Kapitel.
Now you'll notice if you glance briefly at these verses, Paul begins to talk about himself.
Man merkt am Anfang, dass Paulus von sich selber hier oder zu sich selber redet.
It's a little bit of autobiography.
Es ist ein kleines Stück Autobiografie.
He says, I was alive to the law once.
Er sagt, ich war selber einmal an das Gesetz gebunden.
Yes, alive to the law once. Ja. But then he explains to us, he had a very humbling experience.
Aber dann erklärt er uns, dass er ein sehr demütigendes Erlebnis hatte.
He refers to the fact that once he was a Pharisee.
Und zwar erwähnt er, dass er einst ein Pharisäer gewesen ist.
And the attitude of the Pharisee is, we keep God's law, and we are far superior to people like you.
Und die Einstellung dieser Pharisäer war, dass wir halten das Gesetz ja und wir stehen deutlich über euch, dem gemeinen Volk.
I'm afraid there are still some ultra-orthodox Jews who have the same attitude.
Ich befürchte, dass es heute immer noch einige ultra-orthodoxe Juden gibt, die eine ähnliche Einstellung haben.
I don't say this with pleasure, but I say it with sorrow that they think of themselves as much above you and me.
Ich sage das nicht mit Häme, sondern eher mit großer Trauer, dass sie wirklich immer noch denken, sie würden über uns allen stehen.
They regard themselves as very, very superior in obedience to God.
Sie sehen sich selber als ja in einer sehr hochstehenden Klasse in Bezug auf Gott an.
Now, Paul in this second section tells us his experience.
Paulus sagt uns in diesem zweiten Abschnitt seine eigene Erfahrung.
In the midst of being so proud of himself, he began to have a fear.
Und zwar als er selber so stolz auf sich selber war, hat er eine Angst bekommen.
He tells us one of the commandments began to trouble his conscience.
Und zwar eins der Gebote hat sein Gewissen belastet.
And this is the 10th commandment, thou shalt not covet.
Und das ist das 10. Gebot, du sollst nicht begehren.
I suppose what Paul means is this. He knew he had never actually committed adultery or stolen, but he knew he wasn't perfect.
Also es ist nicht so, dass wir denken müssen, dass Paulus selber Ehebruch oder so etwas begangen hat oder etwas gestohlen hat, aber er hat eingesehen, er ist nicht perfekt.
So the effect of this 10th commandment, thou shalt not covet, troubled his conscience very much.
Und somit dieses 10. Gebot, du sollst nicht begehren, hat sein Gewissen sehr belastet.
Because the 10th commandment not only tells you what to do with your hands and your eyes, but what to do with your brain.
Denn das 10. Gebot zielt ja nicht nur darauf ab, zu sagen, was wir nicht mit unseren Händen tun sollen oder was wir mit unseren Augen tun sollen, sondern auch, was wir mit unserem Kopf denken.
Thou shalt not covet.
Du sollst nicht begehren.
Which means you're not allowed to want something which isn't yours.
Das heißt, wir dürfen nicht etwas haben wollen, was nicht uns gehört.
You mustn't want to get other people's property for yourself.
Wir sollen nicht daran denken, dass das Eigentum anderer Leute für uns haben zu wollen.
And Paul knew what you and I know about ourselves. We have a lot of this covetous in our mind.
Und Paulus weiß ganz genau, wie es uns auch hier geht, dass wir sehr viel davon in unseren Köpfen haben.
Now the important question is, why does Paul tell us this?
Aber die wichtige Frage ist, warum sagt uns das Paulus hier?
It's to teach us a very important use of the moral law.
Und zwar lehrt er uns damit einen sehr wichtigen Punkt bezüglich des Moralgesetzes.
What God was doing through the moral law was to move the conscience of Paul to feel guilty.
Und zwar, Gott hat durch das Moralgesetz Paulus, das Gewissen von Paulus dazu gebracht, dass er sich schuldig gefühlt hat.
And God's motive in doing that was to drive Paul towards Christ.
Und die Motivation Gottes war es, dadurch Paulus zu Christus zu bringen.
And that's what every sinner needs to have happen to him.
Und das ist, was jeder Sünder braucht.
In Galatians, as I mentioned, chapter 3, Paul refers to the moral law as a schoolmaster.
Im Galaterbrief in Kapitel 3 bezieht sich Paulus auf das Moralgesetz als Schulmeister, als Zuchtmeister.
Now in these times it was boys who went to school rather than girls.
In damaligen Zeiten waren es eher Jungen, die zur Schule gehen, weniger die Mädchen.
And the father of a family would employ some very strong man as a slave to go along and watch that his boy behaved himself in school.
Es war so, dass dann der Familienvater oft einen starken Sklaven dazu abstellte, seinen Sohn zu überwachen, dass er sich in der Schule auch benommen hat.
And if the boy didn't behave himself in class, the slave came and said, "Come here, boy."
Und wenn der Junge sich in der Klasse nicht benommen hat, dann ist der Sklave hingegangen und hat den Jungen herzitiert.
And he took out his belt.
Und er hat seinen Gürtel genommen.
Put out your hand, boy.
Und er, ja, tu deine Hand herausstrecken, Junge.
And the slave was commanded by the father to discipline him like this until the boy would start to cry.
Und der Sklave war instruiert von dem Vater, dann den Sohn zu disziplinieren, bis der anfing ja zu weinen.
That is what the moral law does to the consciences of sinners.
Und das ist genau das, was das Moralgesetz mit dem Gewissen eines Sünders anstellt.
Allow me to speak about my own experience a moment.
Vielleicht darf ich einen Moment über meine eigene Erfahrung diesbezüglich sprechen.
When God began to deal with me 60 years ago, I said to God, I don't want the gospel.
Als Gott vor 60 Jahren mit mir anfing zu handeln, habe ich gesagt, nein, ich will das Evangelium nicht.
Oh, what a fool I was.
Was war ich doch für ein Dummkopf.
God could have said to me, very well, if you don't want it, go away and
Gott,
see what happens to you.
Gott hätte zu mir sagen können, in Ordnung, alles Gute und ich muss dich mir dir nicht zuwenden.
But God in his love and kindness kept on troubling my conscience and he wouldn't let me go.
Aber Gott in seiner Gnade und auch Freundlichkeit hat weiter mein Gewissen bedrängt.
Until the day came when I was so convicted I said to God, I'll do anything to get peace.
Und zwar bis zu dem Tag, als ich so unter der Sündenlast war oder betroffen war, dass ich zu Gott gesagt hat, ich würde alles tun, um diese Sünde loszuwerden.
And when I said that, I got peace.
Und als ich das gesagt habe, da habe ich den Frieden bekommen.
You see, the moral law breaks us down until we say, Lord, I'm willing to believe.
Und wir sehen also, dass das Moralgesetz uns quasi zerschmettert, uns niederdrückt, bis wir dann bereit sind zu sagen, Gott, ich glaube.
We call it conviction of sin.
Das ist die Sündenüberzeugung, die wir gewinnen.
And your beloved Martin Luther had the same experience.
Ja, und unser vielgeschätzter Martin Luther hatte das gleiche Erlebnis gehabt.
He tried everything to get peace, but only when he saw the cross of Christ and the righteousness of Christ did he get peace.
Er hat alles versucht, um irgendwie Frieden zu bekommen, aber erst als er das Kreuz Jesu Christi gesehen hat, da hat er den wahren Frieden bekommen.
So one of the uses of the moral law is to preach it to convict sinners of the need of Jesus.
Und somit ist also eine Hauptfunktion des Moralgesetzes, es zu predigen, damit Sünder zu ihrer Sündenüberzeugung kommen.
So obviously it's a terrible mistake to tell the sinner he must keep the moral law to be saved.
Es ist natürlich ein ganz großer Fehler, wenn wir predigen würden, dass der Sünder das Moralgesetz zu halten hat, um gerettet zu werden.
What the moral law does is, it is used by God to drive the sinner to see his need of the blessed Jesus who died for us.
Vielmehr ist die Funktion des Moralgesetzes, dass dadurch der Sünder quasi getrieben wird zu Gott und er dann den unseren gesegneten Herrn Jesus Christus sieht und erkennt.
And I'm sorry to say that the Roman Catholic Church has still not put itself right on that important point of doctrine.
Und es ist ja traurig, dass an diesem wichtigen Punkt von der Lehre es die römische Kirche immer noch nicht heute richtig gestellt hat.
We can't say it too often and too strongly. We are saved by faith alone in Christ alone.
Wir können es nicht stärker und nicht immer wieder neu betonen, dass wir sagen müssen, wir sind errettet allein aus Glauben und allein aus, durch Jesus Christus.
The moment you try to add anything to Christ in the gospel, you have no gospel.
Wenn man irgendetwas zu Christus im Evangelium hinzufügen will, dann verlieren wir das ganze Evangelium.
And the proof that a person is truly converted is, they want to fall on their knees and worship Christ.
Und ein Prüfpunkt sozusagen, wann jemand wirklich gläubig ist, ist das, wenn er auf die Knie fällt und auch wirklich Jesus Christus anbetet.
I love that story in the Gospel of Luke where a woman was converted.
Ich liebe diese Stelle im Evangelium des Lukas, als diese Frau dort zum Glauben kam.
She had been very sinful, but now she was converted.
Sie war eine sehr sündige Frau, aber sie ist dort umgekehrt, sie ist bekehrt worden.
And she came in quietly into the house where Jesus was sitting.
Und sie ist leise in das Haus reingeschlüpft, wo Jesus saß.
And she bent down at his feet and kissed his feet. And washed his feet with her tears and wiped them with the hairs of her head.
Ja, und sie hat sich niedergekniet, hat seine Füße geküsst, hat ihre Tränen über seine Füße gegossen, sie gewaschen und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet.
Now she was driven to do that because her sins had been convicting her, and now she'd experience peace through faith in Christ.
Ja, und dieser Drang, dies zu tun, das war, weil der Geist Gottes ihr Herz überwältigt hat sozusagen und sie dazu gedrängt war und sie auch diesen Frieden Gottes erfahren hat.
So one of the great points of doctrine here is this.
Und ein wichtiger Punkt der christlichen Lehre ist also hier folgendes.
We are to preach the word of God and the law of God so as to hit the conscience of sinners.
Wir müssen also das Gesetz Gottes, das Moralgesetz Gottes predigen, um das Gewissen der Sünder zu erreichen und zu treffen.
This was the great gift of Jonathan Edwards in the 18th century in America.
Und das war die große Begabung, die Jonathan Edwards im 18. Jahrhundert in Nordamerika hatte.
Their great task was to preach the word of God. So the conscience of sinners will be aroused to sense the need of Christ.
Ja, seine große Gabe war, das Evangelium so zu predigen, dass die Gewissen betroffen wurden in der Sündenerkenntnis und sie dann zu Christus getrieben wurden, die Menschen.
So now Paul comes to the third section of this chapter.
Paulus kommt dann zu dem dritten Abschnitt in diesem Kapitel.
And the third section is slightly different, so let me explain what is being taught here. Thank you.
Und der dritte Abschnitt ist etwas anders und deshalb will ich ein wenig darstellen, was uns dort erklärt wird.
In this third section, Paul is now speaking as a converted Christian.
Und zwar spricht hier Paulus als ein bekehrter Christ.
And he tells us now he loves the word of God.
Und er erklärt uns hier, dass er das Wort Gottes liebt.
And he explains to us his desire now is to keep the law of God as a Christian.
Und er berichtet uns hier, dass er als Christ den inneren Drang und das Verlangen hat, das Gesetz Gottes einzuhalten.
He says that he delights in the law of God after the inward man.
Und er sagt uns, dass er sich quasi an dem Gesetz Gottes im inneren Menschen erfreut.
And he's telling us in those words that he loves the law of God because he loves the God whose law it is.
Und er sagt uns, dass er das Gesetz Gottes deshalb liebt, weil er den Gesetzgeber Gott liebt.
So the unbeliever may try to keep the law of God, but for the wrong reason.
Der Ungläubige wird vielleicht versuchen, das Gesetz Gottes halten zu wollen, aber aus dem falschen Antrieb heraus.
The unbeliever may try to keep the law of God so as to save his soul.
Und zwar der Ungläubige will das Gesetz Gottes eventuell halten, um seine Seele zu erretten.
But that is a terrible mistake.
Aber das ist ein großer Fehler, den man macht.
But when a person is truly converted, they love God.
Aber wenn ein Mensch wirklich zu Christus gekommen ist, bekehrt ist, dann liebt er Gott und sein Gesetz.
And because they love God, they want to keep the Ten Commandments to honor their heavenly Father.
Und weil der Bekehrte Gott liebt, will er unbedingt, dass die Zehn Gebote zum Beispiel halten, weil er Gott liebt.
And what Paul tells us here is very interesting in this section.
Und das ist sehr interessant, was Paulus uns hier erklärt.
He says, "The good that I would, I do not, and the evil that I would not, that I do."
Und zwar sagt er, ja, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das, was ich nicht tun will, das tue ich.
And he's not speaking now as an unbeliever, but as a Christian.
Und er sagt das nicht als Ungläubiger, sondern als Christ.
In verses 6 to 13, the second section, as I said to you before, he dealt there with his own experience of being an unbeliever convicted of sin.
Die Verse 7 oder 6 bis 13, da spricht er ja als ein Unbekehrter, wie man sich da verhält.
But now he's moved on from there in verses 14 to the end and he's now talking about his experience as a true converted Christian.
Aber ab dem Vers 14 spricht er mehr aus der Stellung heraus, wie er es erfahren hat als bekehrter Gläubiger.
And he says he respects the moral law of God because it is God's rule of life for the Christian.
Und zwar sagt er dort, dass er das Gesetz Gottes respektiert und anerkennt, weil es quasi ja die Vorgabe Gottes dafür ist, wie wir leben sollen.
Now this is something which is very much lost in many parts of our Western churches.
Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, der sehr stark verloren gegangen ist in unseren westlich geprägten Kirchengemeinden.
Of course, I don't know the German situation, but I know the British situation.
Natürlich kenne ich nicht die deutsche Situation, aber ich kenne sehr gut die britische Situation.
And I know the American situation.
Und ich kenne auch sehr gut die amerikanische Situation.
And there are many evangelical Christians who have no time for the Ten Commandments.
Und es gibt sehr, sehr viele Christen dort, die einfach ja keine Zeit für die Zehn Gebote haben, sich damit zu beschäftigen.
Very often their attitude is, that's Old Testament, out of date.
Sehr oft ist ihre Einstellung einfach, dass sie sagen, naja, das ist Altes Testament, das ist Vergangenes.
Well, let me put them right.
Aber ich möchte das gerne richtig stellen.
The ceremonial law is gone, that's true.
Das Zeremonialgesetz ist weg. Das ist richtig.
The civil law is gone. That's true.
Auch das Zivilgesetz ist weg. Das ist auch richtig.
But the moral law has not gone.
Aber das Moralgesetz Gottes, das ist nicht weg.
And it cannot go because the moral law is given by God for all his creatures.
Und es kann deshalb auch nicht weggehen, weil das Moralgesetz von Gott für alle seine geschaffenen Menschen hier gegeben worden ist.
And to make it clear, Jesus tells us this in the Sermon on the Mount.
Und um das festzuzurren, Jesus sagt uns das selber in der Predigt auf der Bergpredigt.
You'll find it in Matthew chapter 5.
Und zwar in Matthäus Kapitel 7 finden wir das.
Where he says this, do not think I came to destroy the law or the prophets.
Denk nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten beiseite zu tun.
I came not to destroy, but to fulfill.
Ich bin nicht gekommen, um das beiseite zu setzen oder zu zerstören, sondern um es zu erfüllen.
Jesus said, while the heavens and the earth last, not a jot or a tittle shall pass from the law, the moral law, till all things be fulfilled.
Ja, Jesus sagt, es möge Himmel und Erde vergehen, aber nicht ein Jota, ein Jota-Strichlein wird von dem Gesetz Gottes dann vergehen.
Now that means to say that the Puritans were absolutely right when they tell us the Ten Commandments are the rule of life for the Christian.
Und deshalb denke ich, sind die Puritaner haben die sehr richtig gelegen, wenn die quasi formuliert haben, dass die Zehn Gebote ja eine Art Lebensgrundlage, we don't have the expression rule of law, also eine Art Grundgesetz für unser Leben sein sollen.
Very good, thank you. Now, you see, what we mean is this. We should apply, as Christians, each of these laws to our own lives all the time.
Das bedeutet, dass wir als Christen jedes dieser Gebote auf unser Leben anwenden sollen.
And that means we're watching everything we do and everything we say.
Das heißt, wir sollen aufpassen, was wir tun und was wir sagen.
And if the television's on and there's a lady there not very well dressed, you have to look away.
Und wenn wir den Fernseher vielleicht anhaben und da ist auf dem Bildschirm eine Frau, die nicht sehr gut angezogen ist oder wenig angezogen ist, sollten wir vielleicht wegschauen.
And that's just one example of the many things in which the moral law must guide us in the way we speak, act, think.
Und das ist auch nur ein kleines Beispiel dafür, wie uns das Moralgesetz leitet, anleitet in der Weise, wie wir sprechen, denken und was wir anschauen.
And the Apostle Paul was doing that all the time.
Und der Apostel Paulus hat das die ganze Zeit getan.
And even he had to say, "Oh, wretched man that I am."
Und selbst er musste sagen, was bin ich nur für ein verlorener Mensch.
He couldn't keep the moral law perfectly because he was still in a state of sinfulness.
Denn er konnte das Moralgesetz nicht komplett halten, weil er immer noch in diesem Status des Sündigens war.
And I'll explain very quickly what the problem is.
Und ich werde hier kurz erklären, was das eigentliche Problem ist.
God has made the Christian a new man or a new woman.
Gott hat einen Christ zu einem neuen Menschen, zu einem neuen Mann, zu einer neuen Frau gemacht.
But God has left indwelling sin in all Christians.
Aber jeder Christ Gott hat bei jedem Christ immer noch die inwendige Sünde etwas dagelassen von.
God has made us new men in Christ, but he's left sin in our heart.
Wir sind neue Menschen in Christus geworden, aber in unserem Herzen wohnt noch Sünde.
And God has done that with a very wise purpose in mind.
Und Gott hat das mit einem sehr klugen oder weisem Grund getan.
Is to give us the responsibility all the days we live in this world to watch our hearts.
Und zwar haben wir dadurch die Verantwortung jeden Tag, wo wir auf Erden leben, uns auf unser Herz aufzupassen.
And so as I finish, I want to look at these 10 commandments very quickly.
Und wenn wir nun langsam zum Ende kommen, wollen wir auf die 10 Gebote kurz schauen, in einem kurzen Blick.
Every day we live, we should think about these 10 commandments as Christians.
Und als Christen, denke ich, sollten wir jeden Tag über die 10 Gebote nachdenken, sie im Blick haben.
The first one, thou shalt have no other God beside me.
Das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben.
Now that means we must believe in the Holy Trinity.
Das bedeutet, dass wir an die Dreieinigkeit, an die heilige Dreieinigkeit glauben sollen.
To worship God but not as a Trinity is to worship a false God.
Denn Gott zu verehren, ohne anzuerkennen, dass es die Dreieinigkeit Gottes ist, das ist eine falsche Gottesverehrung.
The second commandment, not to make any graven image.
Das zweite Gebot ist, keine irdischen Götzenfiguren zu machen.
So no statues of Jesus, no pictures of Jesus, no statues of the Virgin Mary, no statues of the saints. Away with these things.
Ja, also weg mit all den Statuen, die es gibt von Jesus Christus, von der Jungfrau Maria. Wir sollen diese Dinge alle nicht machen.
Now, the third commandment is very important.
Das dritte Gebot ist sehr wichtig.
We are not to take God's name in vain.
Und zwar sollen wir Gottes Namen nicht zu Eitlem gebrauchen oder zu Nichtigem.
Now, obviously, I don't speak German, but I illustrate this from English.
Natürlich kann ich nicht die deutsche Sprache, aber ich werde das versuchen, aus dem Englischen heraus zu illustrieren.
Many Christians are very careless in saying, not oh God, they wouldn't say that, but they would say oh gosh.
Okay, also im Englischen sagen viele Christen nicht oh, oh Gott, sondern sie sagen so eine Abwandlung oh gosh.
And gosh is what we call a minced form of God.
A minced?
Minced, that means... Like putting a mincing machine. Twisting.
Okay. Also das ist also offenbar eine Art Verkleinerungsform von Gott.
That's right. So it's a blasphemy.
Das ist eine blasphemische Ausdrucksweise.
Another one. Americans often say, oh, gee. Now, gee is short for Jesus.
Und die Amerikaner, da ist es sehr gebräuchlich, dass man sagt, oh, gee. Und das ist eine Abkürzungsform von Jesus.
And some people in England say, oh, crikey. Now, crikey is short for Christ.
Oh, und in England gibt es wohl die Abkürzung O'Kreiki, und das ist eine Abkürzung für Christus.
Now you may have similar words, I don't know, but my point is, we must get rid of all these bad words.
Und wir werden wahrscheinlich im Deutschen ähnliche Abkürzungen oder Begriffe haben, Ausdrucksweisen, aber mein Anliegen ist, dass wir die alle beiseite lassen müssen.
And then the fourth commandment is, remember the Sabbath day.
Das vierte Gebot ist, gedenke des Sabbattages.
In the Old Testament, it was the last day of the week.
Im Alten Testament war es der letzte Tag der Woche.
Because that was the completion of creation.
Denn das war quasi die Beendigung der Schöpfung, der siebte Tag.
In the New Testament is the first day of the week.
Im Neuen Testament haben wir aber den ersten Tag in der Woche.
Because that's the completion of redemption.
Weil das die Erfüllung der Auferstehung war.
So on the Lord's Day we should talk about nothing secular, we should talk about the Bible and religion and come to the house of God and think with our mind about the things of God.
Deshalb sollten wir an diesem Tag uns ganz Gott widmen, dass wir an sein Wort denken, dass wir an Christus denken, dass wir beten, zum Hause Gottes, zur Gemeinde gehen und ihn anbeten.
Now the fifth commandment is not to, sorry, we to honor father and mother. Honor father and mother.
Das fünfte Gebot ist, Mutter und Vater zu ehren.
Now that means we should respect everybody to whom God has given authority.
Und das heißt, dass wir jeden respektieren und anerkennen sollen, dem Gott eine gewisse Autorität gibt.
That means the queen or the king or the prime minister. Or somebody who rules in the nation.
Das meint in England die Königin oder den König oder den Premierminister oder halt diejenigen, die eine Nation regieren.
Now that doesn't mean you agree with everything they do, but we must be courteous.
Das bedeutet nicht, dass wir immer mit allem einverstanden sein müssen, was diese Leute tun, aber wir sollen respektvoll sein.
Now you notice they don't do that with Mr. Trump. They're always finding some fault with Mr. Trump.
Ja, wir wissen vielleicht, dass sie das nie mit Mr. Trump tun in Amerika. Sie finden immer etwas gegen ihn.
Now the point is, I'm not here to defend anybody, but my point is, we must respect the commandments of God.
Ich bin nicht hier, um irgendeine Person politischerweise zu verteidigen, aber mein Anliegen ist zu sagen, wir müssen Respekt zeigen all diesen Personen, die Autorität haben.
Well, I'll move on very quickly with the other commandments.
Ich werde einigen Schrittes mit den weiteren Geboten weitermachen.
We are not to kill, commit adultery, steal, bear false witness or covet.
Wir sollen nicht töten, stehlen, Ehebruch betreiben.
Kill, commit adultery, steal, bear false witness.
Ah ja, falsch Zeugnis geben.
And covet.
Und begehren, genau, das war das Letzte.
Now that means we must watch everything we do, whatever we say. And if we have done something wrong, then we must try to put it right.
Das heißt, wir müssen all das aufpassen, was wir tun, was wir sagen, was wir uns anschauen. Und wenn wir einen Fehler machen, dann müssen wir es irgendwie wieder korrigieren, müssen wir es wieder zurechtbringen.
And if we've said something wrong, we must try to correct it.
Und wenn wir etwas falsch jemandem gegenüber sagen, uns falsch äußern, dann sollten wir es verbessern.
So, if you edit the magazine for 15 years and say 20, you've got to apologize.
So, wenn ich also gesagt habe, ich hab das vor 20 Jahren aufgehört, das Magazin zu betreuen, dann habe ich es korrigiert, weil es doch in Wirklichkeit 15 Jahre waren.
So, very quickly as I finish.
So, noch ganz kurz, wenn ich zum Ende komme.
The place of the Ten Commandments is the rule of a Christian's life in this world.
Der Platz der zehn Gebote im Leben eines Christen ist quasi, dass es der innere Kompass ist, jetzt meine deutsche Übertragung ist, dass es unsere Grundlage des Handelns sein soll.
We won't in this life keep the commandments perfectly.
Wir können in diesem Leben die zehn Gebote oder auch das Moralgesetz nicht perfekt halten.
But we must try to keep them perfectly.
Aber wir sollten versuchen, es möglichst perfekt zu halten.
And Jesus tells us in Matthew chapter 5.
Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5,
Christians who respect the Ten Commandments will be called great in the kingdom of heaven.
Dass Christen, die die Zehn Gebote ehren, als Große im Himmel benannt werden.
The Christians who don't treat the Ten Commandments seriously will be called the least in the kingdom of heaven.
Und diejenigen, die die Zehn Gebote missachten oder kaum beachten, sie werden als die Letzten bezeichnet.
And my last sentence is this. Thank God, when we die as Christians, we shall never sin again.
Und am Ende will ich gerne diesen Satz sagen, dass wenn wir eines Tages als Christen sterben, werden wir nie wieder sündigen.
Thank you.
Can you pray with us?
I'll pray, yes.